Das nehme ich mal mit.
Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Herzlich willkommen zu unserer 40. Folge von Das nehme ich mal mit.
Moin Moin.
Ja, wir sind jetzt wieder on air quasi. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft, die Folge aufzunehmen, beziehungsweise wir haben irgendwie 10 Minuten aufgenommen und dann waren wir leider voll müde von der Sitzungswoche und sehr angestrengt. Und deswegen haben wir die letzte Woche ausfallen lassen, aber diese Woche sind wir voller Elan und voller Power und voller Lust da.
Ja, die Qualität hat uns nicht gereicht. Ja. Das wird dieses Mal natürlich anders sein. Wir sind vorbereitet.
Ja.
Und ja, ich freue mich drauf. Wie war denn dein Tag so heute?
Heute war ein cooler Tag eigentlich. Also irgendwie die Tage sind jetzt so, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, so nach der sitzungsfreien Zeit, das ballert alles rein. Also ich merke einfach so, krass, was für ein Energielevel hatte ich vorher oder wie wenig habe ich meine Grenzen respektiert, vielleicht eher zweiteres. Da ich habe das Gefühl, man ist so, Alter, das ist ein ganz schönes Tempo, in dem man unterwegs ist und Termine, die man hintereinander wegknallt so. Und heute hatte ich einen Facharbeitskreis in Grüne, dann hatte ich gemeinsame Arbeitskreissitzung mit CDU und FDP und Grüne in Ausschuss, der Verfassungsschutz war da, hat berichtet über den Bericht und dann hatte ich ein Gespräch, dann hatte ich Interview mit Die Zeit und jetzt sind wir hier am Podcasten.
Das klingt spannend. Ich habe heute sehr viel Bürozeit eigentlich gemacht. Das geht aber eben auch bei meinen Themen größtenteils ganz gut und mich auf den Finanzausschuss morgen vorbereitet, der, glaube ich, ganz spannend wird, weil wir so eine kleine Gesprächsrunde machen.
Mit wem?
Mit unterschiedlichen Wirtschaftswissenschaftlern und Instituten. Und dort reden wir über die aktuelle Lage, wirtschaftliche Lage mit Corona und welche Auswirkungen das auf den Haushalt hat und was die finden, eigentlich die Politik so machen sollte. Einfach mal so ein bisschen beratend ins Gespräch kommen. Das hatte ich im Mai oder so hatte ich das angeregt, aber auch gesagt, das sollten wir jetzt nicht sofort machen, sondern erst später im September und so. Und das steht morgen an, darauf habe ich mich noch ein bisschen vorbereitet, damit, wenn ich die Idee hatte, auch irgendwie halbwegs kluge Fragen stelle, da haben wir ein bisschen was schon zurechtgelegt. Ja, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Vielleicht lade ich auch das Protokoll der Sitzung mal hoch, weil das ja vielleicht für die einen oder anderen noch interessant sein kann, das nachzulesen im Nachhinein.
Ja, voll. Weißt du, was ich total witzig finde gerade? Du guckst schon kritisch.
Das ist auf jeden Fall irgendwas über mich.
Ja, total. Und zwar, aber das, mir wird immer gesagt, dass ich super schnell rede. Du redest auch krank schnell und wir beide machen das immer, wenn wir denken, wir müssen zu Potte kommen oder irgendjemand interessiert sich vielleicht nicht für das, was wir sagen oder dass wir irgendwie ganz viele Punkte schnell auf den schnell irgendwie durchkriegen wollen. Das habe ich mir gerade auch gedacht und gedacht, hey Bruder, lass dir Zeit, ich höre dir gerne zu.
Wir machen das jetzt ganz ruhig, zumal ich habe ja heute, wie in der letzten Folge auch schon angekündigt, mal so ein bisschen auf die Finanzlage der Abgeordneten geguckt. Was verdienen wir eigentlich so?
Genau.
Da das einige Zahlen sind, werde ich auch langsamer reden wollen, damit das nicht so überhaspelt wirkt.
Total. Ja. Und ich gebe dir dann einfach auch ein freundliches Zeichen. Ich zwinker dir zu, wenn ich den Eindruck habe, dass du zu schnell redest.
Ja, ja, das ist top.
Bevor wir damit starten, leite ich vielleicht ein bisschen ein, weil vielleicht klingt das ein bisschen weird für einige, aber einer der regelmäßigsten Fragen oder die, ja, ist irgendwie ganz oft bei Besucherinnengruppen oder auch Menschen, die einen fragen, was man eigentlich so beruflich macht und so weiter, ist dieses so, ja, was verdienen Abgeordnete eigentlich? Mhm. Und das ist etwas, was man einfach googeln kann und auch herausfinden kann, aber also es gibt so Unterschiede einfach, je nachdem, was für Posten man hat. Lasse wird das gleich einmal erklären und dann werden wir darüber auch ein bisschen sprechen. Und wir haben uns halt überlegt, wir wollen das einfach mal ein bisschen erklären. Und jetzt im Hintergrund klingelt mein Telefon. Ich mache das mal kurz auf Leitung.
Ach, das ist dein, ich habe schon überlegt, du hast ja alles auf Flugmodus gemacht, aber das ist Aminatas Bürotelefon, da will jemand ganz dringend dich direkt im Büro erreichen.
Genau, ich habe das jetzt einfach ausgemacht, it's part of it,
ja.
It's part of the job, people are calling me. Ja. Und da gehe ich einfach irgendwann später mal dran. Der hatte vorhin schon, als ich ein Interview geführt hatte, angerufen. Ich habe gesagt, ich rufe zurück, aber die Stunde war ihm wohl nicht genug.
Ja, Hauptsache die Personen schicken keine Briefmarken.
Ja, stimmt. Lasse und ich haben so eine creepy Situation gehabt, dass mir vor 4 Wochen oder so, oder 3 Wochen, keine Ahnung, irgendjemand einfach so random Briefmarken geschickt hat, ohne den Text in so einem weißen Blatt DIN A4 eingepackt quasi.
Ja. Das habe ich diese Woche auch bekommen. Ja. Da hat mir jemand Briefmarken geschickt. Ich hoffe, dass sie wertvoll sind. Ich glaube, es ist die blaue Mauritius oder wie die heißt. Mhm. Und ich werde da jetzt zu einem, ich weiß nicht mal, wie heißen die mal, Philanthristen oder so? Leute, die Briefmarken sammeln. und Schätzler. Egal, wir wollten eigentlich auf was anderes hinaus. Du warst gerade am Erzählen, dass das Thema interessant ist.
Genau, so, und wir haben uns einfach gedacht, okay, wir erklären das einmal, auch was mit den unterschiedlichen Posten ein Stück weit einhergeht und warum man mehr Kohle verdient, wie viel Kohle wir überhaupt verdienen und was wir auch abdrücken müssen, weil viele Menschen, das ist, glaube ich, die hartnäckigste, wie sagt man, Trugschluss.
Ja, es ist so einer der, aber also es ist auch ein naheliegender Gedanke, dass man denkt so, okay, die Leute werden aus Steuergeldern bezahlt, warum geben sie dann wieder Steuern ab? Also das hattest du das letzte Mal ja auch schon gesagt. Ja. Darauf werde ich eingehen, wie sind so die Steuern etwa gelegen bei uns? Natürlich, also man kann das alles noch viel detaillierter machen. Wer da detailliertere Fragen zu hat, gerne einfach googlen. Schreiben. Ja, man, einige lässt sich auch gar nicht unbedingt ergoogeln, das finde ich auch ganz interessant. Aber natürlich die Höhe der Diät lässt sich ergoogeln, weil die einfach im Abgeordnetengesetz steht.
Genau. So, ja, dann fangen wir mal an zu erzählen.
Also, gucken wir erstmal auf die Einnahmeseite und dann auf die Ausgabeseite. Die Einnahmeseite ist das, was wir jeden Monat quasi bekommen. Und ich gehe jetzt mal von meinem Fall aus und dann beschreibe ich so ein bisschen Aminas Fall, der einfach anders gelagert ist, ohne Amina zu sehr in ihre steuerliche Selbstbestimmung reinreden zu wollen. Was ich jeden Monat erstmal auf mein Konto überwiesen bekomme, sind 11.772 Euro. Das ist das, was ich im Monat September jetzt oder für den Monat September jetzt überwiesen bekommen habe. Bei Mina waren das 12.978 Euro. Man sieht also ein bisschen mehr als 1.200 Euro mehr, um genau zu sein, 1.206 Euro, jetzt grob überschlagen.
Jetzt wird es echt richtig detailliert.
Und das liegt daran, dass Amina Landtagsvizepräsidentin ist und deswegen eine höhere Grunddiät hat. Denn die Diät, die Amina monatlich erhält, ist um 12 oder 13% höher als die Diät, die ich erhalte.
Quasi als einfacher Abgeordneter, ohne zusätzliche Funktionen wie die einer Landtagsvizepräsidentin. Es gibt aber auch noch andere Posten.
Das ist nämlich zum Beispiel der Landtagspräsident, der bekommt 72% mehr.
Also auf die Diät drauf.
Genau. Und die Fraktionsvorsitzende, die bekommt 72% mehr. Und die parlamentarische Geschäftsführerin bekommt 45% mehr. Mhm. Das war alles mal viel, viel höher. Also zum einen waren diese Prozente höher und zum anderen haben zum Beispiel auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende wie ich damals mehr bekommen.
Ach,
oder
schade.
Ausschussvorsitzende haben mehr bekommen und so. Das hat man aber alles nach der Finanzkrise 2008, wo man gesagt hat, wir müssen alles sparen,
abgeschafft
und eingekürzt. So, die 11.000 Euro, 11.700 Euro, die ich jetzt bei mir genannt habe, sind aber nicht die Diät, sondern das ist erstmal das Geld, was auf mein Konto überwiesen wird.
Genau.
Die tatsächliche Diät, die ich bekomme, ist 8.877 Euro. Und dann sieht man schon, okay, da gibt es einen Unterschied. Ich bekomme offenbar mehr als meine Diät. Und darauf will ich auch gerne kurz eingehen, denn wir müssen, das ist auch eine Folge dieser Reform in 2007, 2008, 2009 und folgende, dass man eine private Altersvorsorge machen muss. Also ursprünglich war es so, wer zwei Legislaturperioden zum Beispiel im Landtag war, hat dann Pension später bekommen.
Genau.
Ähnlich wie Beamte oder so. Und es ist auch ein bisschen so ein Bild, was immer noch sehr verbreitet ist, dass viele davon ausgehen, dass wir Pensionen bekommen später.
Ja.
Das heißt, man macht zwei Legislaturperioden, dann hat man ausgesorgt. Das ist heute nicht mehr so. In Schleswig-Holstein, im Bundestag, im Europaparlament und den allermeisten anderen Landesparlamenten ist es aber noch so. Da bekommt man noch Pension. Übrigens, in Bayern lohnt sich das richtig doll. Bei uns bekommen Ministerinnen noch Pension und Staatssekretäre bekommen auch Pension, Abgeordnete aber nicht mehr. Entschuldigung. Und deswegen bekommen wir eine Summe von etwa 1.800 Euro im Monat, die wir für die Altersvorsorge nutzen müssen.
Genau. Und das muss man übrigens vielleicht auch nochmal an der Stelle, das muss man nachweisen. Also man kann nicht sagen, okay, ich behalte jetzt einfach und mache da jetzt irgendwas mit, sondern am Ende des Jahres kommt immer die Landtagsverwaltung auf einen zu und möchte den Nachweis darüber haben, dass man entweder in die private einzahlt oder in die gesetzliche einzahlt oder, was viele auch machen, einen Teil in die gesetzliche, einen Teil in die private Altersvorsorge einzuzahlen.
Genau.
Aber es gibt einen Maximalbeitrag, den man in die gesetzliche einzahlen kann. Und deswegen kommst du in der Regel nicht drum herum, auch in die private vorzusorgen.
Und es gibt eben dafür Standards, die man erfüllen muss, wie du gesagt hast, sodass ich jetzt nicht sagen kann, okay, ich lege das jetzt alles mal in irgendwie, keine Ahnung, Apple-Aktien ein oder in meinen Tresor, weil ich den Banken misstraue, sondern du musst eine anerkannte Form der Altersvorsorge wählen.
Genau.
Das bedeutet aber auch in der privaten Altersvorsorge, dass du erst mit 62, 67, je nachdem, erst rankommst.
Ja.
Das heißt, wir legen da jetzt in der privaten Altersvorsorge Geld an und kommen da aber auch nicht irgendwie mit 40, wenn wir arbeitslos sein sollten oder so, kommen wir nicht an das Geld ran, ja, sondern erst, wenn wir im Rentenalter sind. Bei mir ist das so, ich mache das mal transparent, wie ich das aufgeteilt habe, dass ich ein Teil bei mir in die gesetzliche Krankenversicherung einzahle. Das sind bei mir 400 Euro, also ein kleinerer Teil. Hat aber auch damit zu tun, dass ich seitdem ich 17 bin in die gesetzliche Krankenversicherung einzahle und damit auch Punkte sammle und so weiter und ich irgendwie wichtig finde, in die gesetzliche Krankenversicherung einzuzahlen. Und 1.389 Euro im Monat zahle ich in die private Altersvorsorge ein.
Ja, ist bei mir genauso.
Natürlich alles nachhaltig angelegt und ja, eben unter diesen Gesetzesregularien für uns, für die Altersvorsorge entsprechend.
Genau, also was ihr jetzt schon mal seht an den Zahlen ist, du kriegst quasi eine Bruttosumme einfach überwiesen. Ein Teil, wie gesagt, geht monatlich sofort ab. Wenn man in der Regel angestellt ist, dann kriegt man ja nicht seinen Bruttolohn überwiesen, sondern man hat das, was man tatsächlich auch quasi ausgeben kann. Und natürlich gibt es dann noch Leute, die irgendwie privat vielleicht nochmal vorsorgen und dann noch von ihrem Nettogehalt irgendwas beiseite packen oder so. Aber das ist das Geld, das du sofort, damit kannst du gar nicht rechnen, das musst du definitiv beiseite packen.
Genau.
Was und kommt noch?
Dazu kommt noch die Krankenversicherung. Genau. Wie wir das alle erleben, nach dem 25. Lebensjahr muss man Krankenversicherung zahlen. Genau. Da kommen am Anfang, wenn man hier gewählt wird, ganz gerne irgendwelche privaten Krankenversicherungen auf einen zu und fragen, wollen Sie nicht Kunde bei uns werden?
Echt? Das war bei mir nicht so.
Nee? Nö. Doch, ich wurde schon gefragt, ob ich nicht da hinkommen möchte. Und wenn man sich die Angebote anguckt als junger Mensch, ist das natürlich wahnsinnig attraktiv, weil man sehr wenig Geld zahlt. Mhm. Also wenn man als junger Mensch in die private Krankenversicherung, als junger, gesunder Mensch mit gutem Einkommen, dann zahlt man sehr wenig Beiträge. Mhm. Für mich war das aber keine Option, weil ich nicht weiß, wo ich in 10 Jahren stehe und mich in der gesetzlichen Krankenversicherung sehr viel wohler fühle. Mhm. Ich habe nur die Krankenkasse gewechselt. Ich war immer bei der AOK, bin zur Technikerkrankenkasse
gegangen. Ich auch.
Weil es Techniker regelt halt.
Ja.
Da zahle ich monatlich 843,75 Euro. Das dürfte exakt der Betrag sein, den du zahlst, weil es in Deutschland eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze gibt.
Ja.
Das heißt, bis zu einem Bruttoeinkommen von, ich glaube, 4.500 Euro steigt dein Krankenkassenbeitrag je nach Einkommen. Und danach bleibt er so. Das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Mir kann kein Mensch erklären, warum es die gibt, weil ich finde, es sollte eigentlich je nachdem, wie viel du verdienst, immer weiter hochgehen. Ja. Aber das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Danach wird nicht mehr weiter an das Gehalt angepasst. Das heißt, wir zahlen den Maximalbetrag, wovon wir aber auch nochmal die Hälfte erstattet bekommen. Und die andere Hälfte müssen wir halt dann eben von der Diät bezahlen.
Genau, genau. Und das ist vielleicht, das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man quasi als, keine Ahnung, es gibt Beamte oder Beamtinnen zum Beispiel, die Parlamentarierin werden oder so, ne? Die dann zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben zu wechseln in die gesetzliche. So, dann gibt es Leute, die waren aus anderen Gründen in der privaten und bleiben dann auch in der Zeit, in der sie Abgeordnete sind, in der privaten. Es gibt Leute, die waren vor einer gesetzlichen, wechseln dann zur privaten, was auch immer. Oder Leute, so wie wir jetzt, die vor einer gesetzlichen waren und weiterhin auch bleiben, weil ich auch den Solidargedanken an einer gesetzlichen Krankenversicherung für richtig halte. Das halte ich bei der Rente genauso für richtig. Wir haben aber genau an dem Punkt halt einfach ein Riesenproblem, dass wir kein, und das ist eine politische Haltung quasi, dass man nicht einfach einen riesen Topf hat, da wo alle einzahlen, genau, von Beamtinnen über was weiß ich was, von Selbstständigen über keine Ahnung was, dass alle einfach in den gleichen Topf einzahlen. So, das ist einfach eine Frage eines Solidarsystems, wie man es ausgestaltet oder nicht. An der Stelle konnten wir beide, waren wir in der Situation, das entscheiden zu können, wie wir es machen möchten. Und was ist der dritte Punkt, der abgeht?
Vielleicht da in dem Zusammenhang das Stichwort Bürgerversicherung einfach mal googeln, weil genau das darauf eingeht, dass eben auch Selbstständige, Beamtinnen und so weiter alle mal in die gleiche Kasse einzahlen sollten. Naja, aber das sind, finde ich, so die wichtigsten Fixkosten erstmal, abgesehen von der Steuer, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Was aber bei uns noch dazu kommt, sind der Parteibeitrag an den Landesverband. Also man wird ja über eine Partei in den Landtag gewählt und das ist üblich, dass man auch jeden Monat eine gute Summe davon an die Partei spendet. Das ist aber von Partei zu Partei super unterschiedlich. Und theoretisch ist niemand dazu rechtlich verpflichtet, aber de facto macht man das halt so. Und wenn man es nicht macht, dann ist es irgendwie ein bisschen arschig, weil man verdankt eben dieses Amt auch der Partei. Da gibt es in anderen Parteien, ich glaube bei der CDU sind es um die 300 Euro, die zweithöchsten Abgaben hat oder bei der FDP waren es 300 Euro, einer von den beiden. Die zweithöchsten Abgaben hat die SPD mit rund 800 Euro. Und wir haben die mit Abstand höchsten Abgaben. Wir zahlen jeden Monat, in meinem Fall, 1.195 Euro an die Partei. Das heißt, du ein bisschen mehr sogar noch.
Ein bisschen mehr, genau. Wenn du mehr verdienst, dann musst du auch mehr
abdrücken. Genau, das ist bei uns prozentual geregelt. Das ist bei uns auch öffentlich in der Satzung festgehalten. Das heißt, jeder kann es auch für alle ausrechnen. Mhm. Was zum Beispiel Eka von Kalben, die hier bei uns ja auch mal Podcast war, die Fraktionsvorsitzende, die eben nochmal deutlich mehr bekommt, die gibt dann eben auch nochmal deutlich mehr ab. Das heißt, es gehen auch nochmal 1.200 Euro gut an die Partei jeden Monat. Dazu kommen dann noch so andere Beiträge von Vereinen, in denen man ist. Und damit meine ich jetzt nicht den Sportverein, sondern bei mir zum Beispiel, weiß ich nicht, GEW, die in der Regel dann so eine Regel haben von 1% des Brutto, des Nettoeinkommens. Mhm. Netto ist bei uns nicht ganz so einfach zu rechnen. Deswegen habe ich dann da immer 55 Euro gemacht. Mein Kieler Kreisverband der Grünen kriegt auch nochmal 55 Euro. Und. Dann kommen dazu noch die Ausgaben, die wir für unsere Mitarbeiterinnen haben, Handy, Miete fürs Büro und so. Mhm. Und als letztes dann noch die Steuer. Mhm. Die Steuer richtet sich aber nicht nach unserer Diät von 8.800 Euro, sondern nach dem Gesamtbetrag, den wir am Anfang überwiesen bekommen haben, diesen 11.000 Euro. Das wird besteuert. Wie das Steuersystem funktioniert, erzähle ich ein andermal, weil wir jetzt schon sehr lange dabei sind, eine Viertelstunde. Aber das ist auch nochmal ganz interessant. Man kann auch viel von der Steuer wieder abrechnen, das muss man auch sagen. Das gilt zum Beispiel bei der Altersvorsorge so. Das gilt zum Teil bei den Parteispenden, aber nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil.
Ich glaube, der Maximalbetrag, wenn mich nicht alles täuscht, sind, glaube ich, 4.000
Euro. Genau, 4.000 Euro
im Jahr. Und das hast du natürlich bei uns nach 3,5 Monaten oder so schon längst raus. So, oder
also von den 13.000 Euro im Jahr kann man 4.000 Euro von der Steuer absetzen und so. Also sowas kommt rein. Ich rechne monatlich mit etwa 3.300 Euro Steuern, die ich zahlen muss, lege mehr zurück und hoffe dann, dass ich entweder damit, also dass ich damit dann eben auch auskomme, weil man kann nie genau wissen, wie viel Steuern man am Ende des Jahres zahlen muss. Das ist die Finanzlage.
Genau, und was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, weil also wir erzählen das jetzt auch so detailliert nicht, damit man denkt, okay, na, irgendwie
schaut man
genauso, sondern ich fand das alles total wuselig. Mhm. Also als ich dann Abgeordnete geworden bin, weil vorher habe ich halt meinen Nettolohn überwiesen bekommen in meinem Job davor und wusste so, okay, das geht ab, das zahlt irgendwie zur Hälfte der Arbeitnehmer, das zahle ich von meinem Lohn, bla und so weiter, was so Versicherungen angeht und so weiter. Und war so, okay, ich habe damit nichts zu tun. Und dann war es halt auf einmal so, okay, was passiert hier? Warum ist dies so? Wofür muss ich mich entscheiden? Und so weiter. Und das passiert alles in den ersten Tagen, dass du dich mit solchen Fragen auseinandersetzen musst. Und ich glaube, das ist für alle, egal ob man jetzt vorher schon 40 Jahre irgendwie im Beruf war oder irgendwie 3 Wochen im Beruf war oder was weiß ich was oder von der Schule, von der Uni, von wo auch immer kommt, ist es, glaube ich, total weird erstmal, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und vor allem ist das alles auch nicht geheim quasi. Also es ist halt etwas, was ihr alles irgendwie transparent nachvollziehen könnt. Und das ist auch wichtig, dass ihr das wisst oder dass Menschen das wissen, was sie verdienen, dass die Diäten, die hoch sind, so hoch sind, wie sie sind, weil wir immer am Ende des Tages darüber sprechen und es deswegen so angesetzt ist, damit wir Parlamentarier und Parlamentarierinnen haben, die nicht bestechlich sind so, oder bestechbar sind. So, dass man da quasi einen Mittelwert errechnet und der ist, ich vergesse immer.
Es richtet sich nach den Besoldungen von Richterinnen, dass man da eigentlich nach Geschlechter gestellt und dann in der Frage der jährlichen Erhöhung, also jährlich werden im Prinzip die Diäten erhöht in der Regel, das hängt damit, aber ist gekoppelt an die allgemeine Lohnentwicklung in der Gesellschaft.
In der Gesellschaft, genau. Also wenn sie besser ist, dann kommt was drauf, wenn es schlechter wird, dann kriegst du halt weniger. So, und das gilt halt für alle Menschen, die hier in diesem Parlament sind. Alle verdienen genau das Gleiche. Je nachdem, was für eine Funktion du hast, kriegst du da quasi noch einen Zusatz. Und auch noch andere Strukturen, die dazu gehören. Also es gehört ja nicht nur die Kohle quasi dazu, sondern als Fraktionsvorsitzender zum Beispiel hast du einen Fahrdienst. Mhm. Also man ist gut ausgestattet als Abgeordnete, um den Job machen zu können, den du machst quasi. Und das ist vielleicht auch für einige, die zuhören, die selber überlegen zu kandidieren oder sonst was, auch mal einfach hilfreich zu wissen, wie funktioniert sowas, wie ist sowas eigentlich strukturiert. Und was ich zum Beispiel am aller überraschendsten fand, war, ich dachte halt so, okay, wie läuft denn das jetzt eigentlich? Wann wird diese Steuer von meinem Konto abgebucht? So.
Ja.
Und das ist halt komplett crazy gewesen, weil wie gesagt, wir kriegen ja immer diesen Bruttolohn, du packst ja dann selber auf irgendein anderes Konto, dann noch irgendein anderes Konto. Mhm.
Das klingt eines von den vielen?
Ja, genau, auf den
Kalmarinseln. Das sind der Schweiz halt, ja.
Genau so. Nein, packst du halt das Geld dann und wartest darauf, dass das Finanzamt um die Ecke kommt und sagt, okay, jetzt drück mal die Kohle ab. So, ne? Und bei mir war das so, dass, und bei dir war das ja auch so, wir haben da ja damals drüber gesprochen, dass erst nach 1,5 Jahren das erste Mal dann quasi diese Steuer abgebucht worden ist, aber dann für die letzten 1,5 Jahre. Das heißt, du musst die Kohle auf jeden Fall beiseite gepackt haben, sonst hast du echt ein fettes Problem. Ja. Und dann, wie gesagt, Lars hat es ja gesagt, durch die Steuererklärung und so weiter kannst du ja auch nochmal gucken, was du dir dann jeweils zurückholen kannst. Aber das ist quasi so das, was man dann selber so ein bisschen managen muss. Ich habe zum Beispiel ja auch noch geheiratet, dann hat sich bei mir dann noch irgendwas verändert und so. Und ich war die ganze, jeden Monat irgendwie immer so ein bisschen am Rechnen, was passiert da jetzt?
Ich war am Anfang super verunsichert, weil ich eigentlich auch erst nach 2 oder 3 Jahren eine feste Aussage hatte, mit welchen Steuern kann ich etwa rechnen. Ja. Und mein Fall ist noch einigermaßen klar. Ja. Ich meine, durch Hochzeit zum Beispiel verändert sich einiges. Dann haben einige hier noch Nebeneinkünfte. Das ist jetzt bei uns aktuell nicht so relevant. Mhm. Aber sowas kann auch noch mit reinspielen. Aber eine Zahl, die ich eben gerade zum Beispiel vergessen habe, die ich noch einmal nachreichen will. Wir bekommen also brutto 8.800 und netto 5.500 in meiner Rechnung jetzt gerade, netto ohne die Parteiabgaben, also die kommen nochmal nur mal jeden Monat ab, sind das etwa 4.382 Euro, mit denen ich so leben kann. Und davon kann man sehr gut leben. Das gehört auch dazu und macht auch sehr viel Spaß, dass man davon gut leben kann. Und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man das einfach mal darstellt, weil man die Frage oft bekommt. Ich fand es jetzt auch nochmal für mich irgendwie ganz interessant, das mal auseinander zu basteln. Finde solche Sachen eh immer spannend. Ja, und
Finanzpolitiker habe ich gehört, ne?
Ja, Parlamentarismus. Ja. Und deswegen, wenn ihr da Fragen habt, fragt sie immer gerne. Es kommen dazu natürlich viele, viele Kleinigkeiten noch rund um Steuerrecht und so, aber die wollen wir jetzt gar nicht so sehr ausbreiten.
Genau, nee, dann habt ihr jetzt dazu einen Eindruck bekommen. Könnt ihr auch mal erzählen, ob euch sowas interessiert oder nicht. Weil ich glaube, das sind immer genau diese Hintergründe da, wo man manchmal dann so im Vorfeld nicht weiß, okay, sind das Sachen, die Leute wirklich interessieren oder nicht. Aber ich fand es wichtig, oder ich hätte es gerne gehört in einem Podcast, sag ich mal, bevor ich ins Parlament gegangen wäre, einfach wie das genau aussieht. Genau, das ist vielleicht das. Wir kommen ja gerade aus einer parlamentarischen Woche. Vielleicht können wir da nochmal so einen kurzen Rückblick drauf machen.
Stimmt, ja. Das ist ja in der verloren gegangenen Folge.
Genau, also wir haben da ja ein bisschen drüber gesprochen. Dazu müsst ihr wissen, wir hatten halt so 35 Minuten, glaube ich, und wollten halt heftig die Folge aufnehmen und dachten so, okay, voll das geile Setup hatten wir und so weiter.
Ja.
Und dann war so 10 Minuten um und Lasse sagt dann so, wir sind am Ende der Folge. Lass es in 10 Minuten so. Ne? Aber es war halt in der Mittagspause. Ja. Und es war eine krass anstrengende Woche. Krass, ich weiß nicht, die hat mich komplett umgekickt.
Aber damit waren wir ja nicht alleine. Es war ja bei vielen so. Was glaubst du, woran lag das?
Ich glaube, es waren die Themen ein Stück weit. Wir haben viel zu viel auf der Tagesordnung gehabt.
Ja, wir hatten ja vorher noch erzählt, dass wir so viel Überhang hatten wie lange nicht mehr. Ja, ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass wir viele Debatten hatten, die aus dem Ruder gelaufen sind. Ja. Also viel intensiver, lauter und länger ging, als wir das dachten.
Ja.
Und da ist man auch, selbst wenn man nicht in der Debatte betroffen ist, ist man trotzdem angespannt, regt sich auf, will vielleicht nochmal reingehen. Und so. Also man ist einfach auch viel, viel aufmerksamer als vielleicht eine Debatte, die einen gerade nicht so sehr berührt. Ja. Und ich glaube, das hat es auch nochmal anstrengend gemacht.
Und was ich auch nochmal ganz spannend finde, ich will jetzt gar nicht über die Debatte so detailliert sprechen, weil ihr könnt, also die Debatte um den Begriff Rasse im Grundgesetz zu ersetzen, wir haben dazu ja mal eine Folge gemacht, ihr könnt euch die Rede bei mir auch auf dem Instagram-Channel angucken oder auf meinem YouTube-Channel, abonniert mich dort.
Und drückt die Glocke.
Genau. Ich habe nur einen YouTube-Channel, damit, weißt du, warum ich einen YouTube-Channel habe?
Weil es auf der Internetseite
einbinden kann. Genau, damit ich es damit da einfügen kann. Ja. Ansonsten, ich pflege den absolut überhaupt nicht. Wenn ihr fancy Ideen habt für einen YouTube-Channel, wenn ich irgendwie freche Videos hochladen soll.
Du könntest vielleicht so Hauls machen auch oder Sachen.
Oh, ja.
Oder wir könnten so 5 saure Süßigkeiten oder irgendwie, wow, wir probieren Mentos und Coca-Cola im Mund zu mischen. Also solche YouTube-Sachen machen. Eine Room-Tour.
Ja. Nee.
Dafür haben wir zu wenig Room.
Nee, das machen wir nicht. Ich habe mir die Roomtour von, ich glaube, Bibi. Heißt die Bibi?
Ja, da habe ich mal reingeguckt.
Ja, die hat so ganz viele Wandschränke, glaube ich.
Ja.
Das habe ich mir angeguckt.
Mehr Schrank als Wand.
Ja.
Das ist krass.
Das ist das, fand ich interessant. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte zu der Debatte, wow, was für ein Bogen. zu dem Begriff Rasse im Grundgesetz und den Kommentaren, die es gab in meinem zu meinem Video.
Ja.
Da haben nämlich ganz viele geschrieben so, ja, voll krass, da haben voll viele Leute irgendwie dazwischen geredet und das finde ich voll respektlos, die hören ja nicht mal zu und so weiter.
Ah, okay.
Und ich kann das total nachvollziehen, wenn man sich das anguckt und nicht oft parlamentarische Debatten zum Beispiel verfolgt, ne? Dass man denkt, so voll respektlos, die hören nicht zu und so. Und es gibt auch Momente im Parlament, wo Leute einfach nicht zuhören und reden und da, wo man dann zum Beispiel als Vizepräsidentin reingeht, wenn man gerade das Präsidium macht und sagt, Leute, könnt ihr bitte echt leiser sein. Ich mache übrigens immer die Glocke.
Mhm. Also wir haben
wir haben so eine Glocke vorne, aber es hatte mir einer aus der Verwaltung gesagt, das ist vielleicht dumm, das jetzt so zu erzählen, aber vielleicht wirkt es dann nicht so, aber sie meinte immer, sie findet es sehr elegant, einfach nur die Glocke zu läuten. Alle sind erschrocken, weil das einfach so ein Sound ist, mit dem man nicht rechnet, dass jemand sagt, seid mal bitte leise, damit rechnen die Leute. Mhm. Aber es ist wirklich immer so, dann läutest du einmal stark, so, und dann müssen alle leise sein.
Das hatte eine Professorin von mir, also und auch eine Professorin, vor der man maximalen Respekt hatte, die hatte auch immer eine Glocke vorne stehen und sobald es, da muss es nicht laut sein, einer hat geredet und dann hat sie sofort die Glocke geschwungen. Ja, stimmt, das hat immer, das ist immer ein Statement, ausreichend.
Man darf
Statement.
Es aber nicht zu oft machen. Nee. Wenn du es wirklich, wenn du es so inflationär benutzt, dann hat es keine Wirkung mehr und man denkt sich so, ja okay, auch selbst wenn wir hier flüstern, aber nochmal zurück zu dem Punkt Zwischenrufe quasi. Mhm. So, und ich verstehe total, dass man sich das von außen angucken und denkt so, hä, warum sind die nicht leise? Die müssen hier zuhören. So, was soll das, ne? Aber wir als Parlamentarierin, wir haben das Recht der Zwischenrufe. Also eine lebhafte Debatte zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute dazwischen reden und das ist eigentlich das Zeichen der hundertprozentigen Aufmerksamkeit. Mhm. Weil alle Leute, and you can be safe, haben zugehört in dem Moment, als ich die Rede gehalten habe. Und ich hoffe, das war nicht zu arrogant, wie ich das gesagt habe. Egal, anderes Thema, können wir auch gleich drüber sprechen. Alles, was mich die Woche beschäftigt hat.
wir lehnen uns mal zurück. Ja.
Das heißt, so die Leute verfolgen, was du sagst, die regen sich gerade krass auf oder stimmen dir zu oder stimmen dir nicht zu. Deshalb gibt es Zwischenrufe. So, und das ist, wie gesagt, in unserer Geschäftsordnung und so weiter steht es auch drin, du hast das Recht dazu, das zu machen. Nur für euch, die vielleicht sich manchmal dann auch wundern, wenn wir Reden hochladen und Leute reden dazwischen oder sind irgendwie laut oder so. Wir wollen Debatten im Parlament haben, die lebhaft sind. So, und weil es gibt nichts Langweiligeres, als wenn die Leute einfach Reden halten, die keine Sau da interessiert oder, was heißt nicht interessiert, ne, aber die langweilig vorgetragen werden oder das Thema ist vielleicht nicht so spannend, weil Entscheidungen eh schon getroffen worden sind oder so. Und das Beste für eine Demokratie und vor allem für die Besucherinnen, die da sind und für Leute, die sich das angucken, ist, wenn du merkst, der ganze Fokus ist da und man diskutiert.
Und es ist auch nicht respektlos gemeint. Manchmal hat das Kalkül, also gerade die... Ich meine, die SPD sitzt direkt am Redepult und gerade die Person, die am nächsten am Redepult sitzt, ist auch die in der SPD, die die meisten Zwischenrufe macht.
Es ist so heftig.
Und das, man wird im Prinzip, also die Person ist, Martin Habersaat heißt der, der macht allerdings, muss man auch sagen, oft sehr, sehr gute Zwischenrufe.
Ja, voll.
Also sie sind oft wirklich witzig und spitzfindig und schnell gedacht und so, deswegen voll okay.
Aber es ist so, als würde er in dein Ohr, in dein
genau,
Ohr sitzen.
Genau, er steht aber neben dir und schreit dich an.
Das ist wirklich der Platz, der am nächsten dran am Redepult ist. Rechts von einem ist Daniel Günther, der Ministerpräsident, der schreit nicht so oft rein. Das ist aber auch nicht seine,
auch nicht.
Ja, genau, das ist auch nicht seine Rolle als Teil der Landesregierung. Aber Martin Habersaat und die SPD sitzt halt direkt neben dem Redepult. Das heißt, wenn du da in die Richtung attackierst oder irgendwas sagst, dann sitzen die in dein Ohr. So, ne? Warum rede ich so? In deinem Ohr.
Sie sitzen
in dein Ohr. So. Und das ist halt total anstrengend einfach. Ja. Aber ich finde auch das...
Das Ziel davon ist aber auch jemanden
zu destabilisieren.
Und zu destabilisieren. Ja. Richtig.
Ja. Gut. Call me Dr. Touré. Das ist auf jeden Fall immer total spannend und ich darüber reden lasse und ich jedes Mal, wenn Plenum ist, es gibt halt die SPD zu Recht ruft oft rein, wenn irgendjemand von der Koalition spricht und sagt irgendwie, wir machen das doch alles richtig und dann sagen die, nein, macht ihr nicht. So, ne? Und dann ist es immer die Kunst des Redners oder der Rednerin an der Stelle nicht aufzuhören zu reden und sich das anzuhören. So, und da gehen manchmal dann auch die Vizepräsidentin oder der Landtagspräsident dann rein und sagen dann auch so, Leute, das ist kein Zwiegespräch und deine Redezeit läuft. Das heißt, wenn du jetzt pausierst und nichts sagst und dich destabilisieren lässt von dem Zwischenruf und du dir anhörst, was die Person da gerade 3 Minuten dir in dein Ohr reinschreit, so, dann geht das von deiner Redezeit ab. Und die Kunst ist es total einfach, über den Zwischenruf weiterzusprechen oder kurz darauf zu reagieren und wieder in ein Konzept zu finden.
Genau, also ich glaube, das Beste ist grundsätzlich einfach weiterreden und das eigene Ding machen. Und richtig stark ist es natürlich, wenn man meine, also wenn man schlagfertig ist. Ja. So, das kannst du aber halt nicht planen. Und da gibt es Beispiele in der Geschichte. Christian Lindner hat das mal sehr stark im Landtag in NRW gehabt. Mhm. Da hat er eine Rede gehalten irgendwie über Startups und so weiter. Klar. Und da hat jemand von der SPD dazwischen gerufen, ja, sie sind doch pleite gegangen mit ihrem Startup. Und da hat er diesen Zwischenruf aufgegriffen und quasi eine komplett andere Rede gehalten über Fehlerkultur und warum Unternehmertum so schwer ist. Es war einfach wirklich eine sehr großartige, spontane Gegenrede.
Okay.
Und sowas, wenn man das kann, wenn man schlagfertig ist, funktioniert das einfach sehr, sehr total. Gut. Aber oft haut das nicht hin und lässt man sich nur aus dem Konzept bringen und sagt nicht mehr das, was man sagen wollte, sondern man sagt das, was der andere einem erstmal so vorgelegt hat, was man, in welche Richtung man sich äußern soll. Da geht man auch ganz schnell auf den Leim.
Ja, total. Und da ist halt auch immer die Kunst. So, ne? Weil das Lustige ist halt ja auch, das habe ich zum Beispiel mir jetzt bei meiner Rede angehört, der Kollege von der SPD hatte dann halt was reingerufen und ich habe dann halt irgendwie gesagt, so ja, wir brauchen Polizeibeauftragte und in Schleswig-Holstein gibt es eine und das weiß ich natürlich, aber nicht in der gesamten Republik, so, ne? Und auf Bundesebene haben wir auch keinen. Und dann meinte ich sie, ja, wir haben gefordert, dass es Polizeibeauftragte gibt. Und er so, die gibt's in Schleswig-Holstein schon. So, aber ja, das hört man in dem Video nicht. Und ich sag dann aber voll aggressiv irgendwie dann so, ja, aber nur in Schleswig-Holstein. So, ne, und mach weiter im Text. Und keiner hört, der sich dieses 5-Minuten-Video von mir anguckt, worauf ich eigentlich reagiere. So. Und das ist total witzig, weil Zwischenrufe hörst du nicht richtig klar raus aus dem...
Ja, weil die Mikrofone da nicht sind, ne?
Ja, besser ist.
Ja, und was aber auch sehr schwer ist, wenn jemand einen witzigen Zwischenruf macht. Das heißt, du redest irgendwie zu irgendeinem Thema, jemand macht einen witzigen Zwischenruf und alle lachen und dann bist du mehr oder weniger aus deinem Konzept raus und kannst dich richtig, also dann auf einen Witz eingehen, ist irgendwie auch total schwierig, rhetorisch gut zu machen. Aber da gab es eine Rede über EU, es war nicht die spannendste Rede, muss ich sagen, und auch nicht der spannendste Top, dafür konnte die Person gar nichts und hatte dann irgendwie gesagt, und in der EU-Verordnung 375 steht auch schon, und da hat Martin Habersaat dazwischen gerufen, einfach nur, ja, das ist einer der besten. Und das fand ich halt sehr witzig, weil das so schnell kam und das ist einer der besten EU-Verordnungen, der 272. Und dann lachen alle. Und dann ist das sehr schwer, da irgendwie mit umzugehen, außer drüber hinweg zu reden.
Ja, oder
und
mitzulachen.
Ja, ja, ja. Oder einfach kurz sagen, gut, nicht schlecht, und dann weiterzumachen oder so. Ne?
Ja, das kann cool sein, das kann aber auch krass unangenehm sein, wenn du nicht richtig parierst. Ja. So, dann ist es halt echt so, okay, unangenehm, mach weiter deinem Text.
Apropos unangenehm, Blick nach Berlin. Die Demonstration des vergangenen Samstages, die wurden jetzt viel besprochen. Ich finde auch nicht, dass wir das jetzt alles nochmal neu verorten und zurechtrücken. Es gab sehr viele kluge Artikel dazu. Ja. Ich fand sogar, Sascha Lobo hat dazu was Kluges. Also ich will jetzt gar nicht Sascha Lobo fronten oder so, ne? alles okay, aber ich setze mich mit seinem Werk nicht auseinander. Aber ich habe ein Video eben gerade gesehen von ihm, wo er den Gedanken geäußert hat, dass das die gefährliche Situation der Demonstration war nicht die Leute, die aufs Reichstagsgebäude, auf den Bundestag gestürmt sind, sondern die gefährliche Situation war, wo irgendwie die Ingeborg und Helmut aus Stuttgart, die sich vielleicht ein bisschen mit sehr impfkritisch sehen, kein Problem damit hatten, neben Reichsflaggen zu demonstrieren. Mhm. Und dass das eigentlich der gefährliche Punkt war. Den Gedanken fand ich sehr, sehr wichtig.
Ich würde tatsächlich sagen, ich finde, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der mir ein bisschen zu kurz kommt in der Debatte in den letzten Tagen. Und das ist ja heute hat man ja zum Beispiel dann darüber gesprochen, dass es einen Graben braucht zwischen dem Reichstag und dieser Wiese da dann wahrscheinlich, oder überhaupt drumherum. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, aber das ist wohl ein Plan, den es schon länger gibt, irgendwie für den Bundestag, um den zu schützen, als Reaktion da drauf. Und ich fand halt, dass sehr relevant, was viele schwarze Menschen, Menschen of Color gesagt haben, schon im Vorfeld dieser Demonstration, dieses Angst darum zu haben, dass halt so viele Neonazis in der Stadt sind. Ja. So, und da und ganz viele Menschen haben dann halt geschrieben, so, ja, okay, es ist wichtig, die Institution Bundestag natürlich zu schützen. Ich glaube, da sind wir uns alle völlig einig, die keinen Bock auf Nazis haben und so einen Scheiß, so, ne? Aber die Reaktion darauf ist nicht nur den Schutz eines Gebäudes und der repräsentativen Kraft, die dieses Gebäude hat, gar keine Frage, sondern auch, okay, als schwarze Person in Berlin was machst du an so einem Wochenende? Mhm. So, und zum Beispiel meine Freundin Tupuka zum Beispiel, die dann geschrieben hat, dass sie ihren Kids, ihren Söhnen dann halt sagt, so, ne, ja, passt auf was.
Chatverlauf, genau, gepostet,
so. Ja. Und meine Schwester zum Beispiel hatte mir auch geschrieben, meinte, Amina, bist du dieses Wochenende in Berlin? Und ich so, nee, ich bin tatsächlich nächstes Wochenende erst in Berlin. Und sie so, okay, gut. Weißt du, was ich meine? Also die Mechanismen, die im Hintergrund ablaufen, die ich nicht diskutiert sehe in einem breiten Medium, so, weil das ist doch eigentlich das, worüber wir reden. So, welchen Schutz hast du vor fucking Neonazis, vor Rechtsextremen in unserer Gesellschaft, wenn du einfach die scheiß Straße langläufst und halt nicht weiß bist? Mhm. So. Und ich finde, und ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist und von vielen Menschen, die irgendwie selber Rassismuserfahrungen machen und so weiter, ist, aber we don't talk about this. Also das ist doch, das ist genau der Punkt, so weißt. Mhm. Wir reden darüber, was für eine Gefahr, das ist einfach nur durch dein phänotypisches Merkmal so. Wenn du in so einer Scheißdemonstration langlaufen würdest und du musst nicht mal an der Demo langlaufen. Es reicht ja auch schon, dass irgendjemand auf dem Weg zur Demo ist. So, und mit dir in der scheiß U-Bahn sitzt. So. Und das ist halt die Angst, über die wir sprechen. So, ne?
Ja, und das ist auch das, was ja bei jeder Demo immer wieder dann dazu kommt. Das ist jetzt ja kein Phänomen von der letzten Woche. Ich finde, da war eben dieses Spezielle, dass diese wahnsinnig große breite Akzeptanz von Reichsflaggen, Reichskriegsflaggen und Neonazis auf der Demo bestand bei irgendwelchen Esoterikern und anderen Leuten. Aber diese grundsätzliche Ansatz von Neonazi-Demonstration als Machtdemonstration und als wir nehmen uns einen Raum ein und erklären den erstmal für unser Herrschaftsgebiet ein Stück weit. Das haben wir immer wieder. Und auch die Gefahr der Anfahrten. Das haben wir doch damals, als wir zusammen
nach Chemnitz gefahren sind,
hat das ja auch eine Riesenrolle gespielt auf dem Hin- und Rückweg und in der Stadt selbst und so. Oder auch Neonazi-Demonstrationen in Schleswig-Holstein und so weiter. Das ist, und dieser Aspekt, das ist quasi immer, also dass eine, wenn hier in Kiel Fridays for Future, der Christopher Street Day, die Beamten demonstrieren, dann entsteht daraus kein Angstraum für einen Teil der Gesellschaft.
Bei Christopher's Street Day würde ich schon sagen, dass es da ähnliche Momente gibt, wenn du halt offen deine Sexualität
Für die Leute, die demonstrieren, aber nicht für andere, die quasi durch die Stadt gehen und mit der Demonstration nichts zu tun haben. Für die entsteht kein Angstraum. Und das ist aber eben was anderes, wenn Neonazis auf die Straße gehen. Und das macht eben auch den großen Unterschied aus, dass das immer eine menschenverachtende und Gewalt, also es gibt keinen Rechtsextremismus ohne Gewalt.
Ja.
Und das muss nicht bedeuten, sofort die Faust im Gesicht, aber die Form von wir erklären bestimmte Gebiete und so weiter, wir nehmen Gebiete ein und wir haben eine potenzielle Bedrohung und so weiter. All das ist Teil dieser Gewalt im Rechtsextremismus.
Ja, völlig. Und ich finde es halt, ich finde es halt so krass, weil weißt du, was wir eigentlich auf den Straßen hatten, das, worüber wir eigentlich seit immer und immer wieder sprechen, die Mitte der Gesellschaft ist nicht immunisiert gegen Rechts so. Und ich finde, du hast es halt sehr sinnbildlich dieses Mal gesehen. So Marina Weißmann zum Beispiel hat es sehr gut in Worte gefasst, was viele von uns, glaube ich, einfach immer wieder denken. So, ja, du hast Schiss vor scheiß Neonazis, so, du hast Angst vor Rechtsextremisten und so. Aber die größte Angst geht aus von denjenigen, die mitlaufen und das nicht als Problem empfinden. So, weil das ist eine Gruppe, wenn du die nicht mehr bei dir hast, die Mitte der Gesellschaft, wie sie benannt wird, was auch immer das meinen mag, die Mitte der Gesellschaft, völlig, whatever that means, so, ne? Das ist halt die Gefahr, so, und das nicht als Problem zu sehen, weil ich rede halt über die Probleme, die ich habe und die Dinge, die ich falsch finde, und und du kannst auch Kritik gegen Corona-Maßnahmen haben, ist auch nicht so, als wären sie die Einzigen, die Kritik äußern, ist auch nicht so, als würde im Parlament keine Kritik stattfinden gegen Maßnahmen, die die Regierung trifft. Also, das fuckt mich halt auch ab an dieser Situation, dass man sagt, die wollen halt Kritik daran äußern. You can do it. Das ist nicht der Punkt, den wir kritisieren, so. Aber du kannst dir einen anderen Tag auswählen, als den Tag, an dem scheiß Neonazis unterwegs sind. So, ne? Und das in Kauf zu nehmen und zu sagen, aber wir hatten ja eigentlich mit denen nichts zu tun. Du wusstest, was kamst, so, ne? Und du kannst dich nicht mehr davon distanzieren, dass du da mitgelaufen bist, so. Und es geht nicht um die Frage, ob die einzelnen Hippies, die da mitgelaufen sind, die einzelnen Leute, die da mitgelaufen sind, im Kern faschistoide Gedanken haben, aber das Tolerieren davon, das Mitlaufen davon, so, und daneben stehen und es nicht als Problem anzuerkennen, damit fängt's an, so.
Ja, und das macht es erst möglich.
Ja.
Also das ist dieses klassische Ding von, da wird eine deutsche Tradition gehalten, dass auf der einen Seite Nazis marschieren und auf der anderen Seite Leute mitmarschieren, die damit kein Problem haben. Und ich habe vorhin ein Video gesehen von KenFM, so einem Verschwörungsideologen, dessen Sender da Interviews geführt hat. Und da hat dann auch einer gesagt, nee, also mit Nazis, ich sehe hier keine Nazis. Also hinter ihm war alles voll mit Reichsflaggen. Und dann sagt er, ja okay, gut, die da hinten, das sind halt Reichsbürger, aber dürfen auch ihre Meinung sagen. Ja, aber dann akzeptiere wenigstens, dass das Nazis sind und setz dich damit auseinander. Glaube nicht, nur weil sie 20 Meter hinter dir stehen,
haben
sie
nichts damit zu tun.
Ja. Und das, was Marina Weißband da betont hat, fand ich umso interessanter, als dass sie es auch weit vor der Demo gesagt hat. Mhm. Weil sie schon kritisiert hat, Leute, ihr geht auf eine Demo, auf die gleichermaßen Neonazis mobilisieren.
Ja.
Ihr werdet mit denen gemeinschaftlich demonstrieren.
Ja.
Und dann hat jemand geschrieben, ja, aber da sind ja nicht nur Neonazis. Und ich fand, sie hat das sehr gut dargestellt als Jüdin, die betont hat, für mich macht das keinen Unterschied, ob ein Neonazi oder jemand, der mit Neonazis
demonstriert.
Beide sind gleichermaßen gefährlich.
Ja.
Und genau das müssen all die da mitdemonstriert haben, zur Kenntnis nehmen.
Ja.
Und dann auch nicht sagen, aber ich war ja gar nicht beim Reichstagsgebäude, ich war ja nur bei der Siegessäule zum Beispiel. Da war ja zum Beispiel auch dann noch die Rede von dem Grünen, der aus der Ratsfraktion in Flensburg jetzt geschmissen wurde und so. Es lohnt sich auch mal dahin zu gucken, was da eigentlich passiert ist. Also so jemand wie Robert Kennedy Jr., der dann Rede gehalten hat, völlig abgedreht über Bill Gates und die 5G-Masten und so. Auch da hätte, also das war noch der liberale Teil, also auch selbst da hätte einem auffallen können, dass da gewaltig was schief läuft.
Ja. Ja, und ich glaube halt, und ich finde, das ist ein bisschen die Gefahr, die man jetzt wieder läuft, ist dieses so, dass gerade auch seitens der Politik dann so, ja, und dann die Chaoten da und die Verrückten und, weißt du, also so eine ganz merkwürdige Pathologisierung von Leuten und irgendwie dieses Verantwortung absprechen wollen, so. Und das ist das, was mich zusätzlich wahnsinnig macht einfach, ne, weil das Phänomen, das wir dort sehen, ich finde, das ist halt bildhaft dafür, was man immer seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich auch problematisiert. So dieses so, wie affin ist die Mitte der Gesellschaft, die wir für nicht rechts halten und so weiter, für sowas. So, und das ist so, ja, ich finde, es wurde noch nie so krass, zumindest in meinem Bewusstsein, so auf die Straße getragen wie an diesem Wochenende. Mhm. Und der Reflex dann wieder zu sagen, ja, nicht alle sind es. Und der Punkt ist halt einfach, das denkt ja noch nicht mal jeder. Es geht doch nicht um den Punkt zu sagen, die sind alle Neonazis. Es geht darum, dass du es okay findest, dass du es nicht als Problem empfindest. So, weil du durchaus den Eindruck hast, höchstwahrscheinlich so am Ende des Tages, ja, die sind da vielleicht ein bisschen schräg drauf oder was auch immer so, aber wie krass tangiert es mein eigenes Leben? So, und das ist, glaube ich, genau die Gefahr, dieses so, ist es zu spät an dem Moment, wenn Leute das nicht problematisieren, weil sie das Gefühl haben, das hat mit mir nichts zu tun, mit meinem Leben nichts zu tun, weil I can tell you, du wirst mich nicht auf einer fucking Demo finden, bei der irgendwelche Leute mit einer Reichskriegflagge rumlaufen.
Und genau das ist ja immer der Punkt, dass man sagt, auf der einen Seite ist es ein Problem ohnehin, wenn Nazis mitmarschieren, weil sie Nazis sind. Und auf der anderen Seite ist es ein Problem, weil, wenn Nazis mitmarschieren, viele andere nicht mitmarschieren können, weil sie eben eine Bedrohung sind. Nicht für mich, wenn sie mich nicht gegoogelt haben. So. Als weißer Heterotyp habe ich erstmal kein Problem, wenn ich durch die durchmarschiere. Und genau das zu verstehen, das ist das Gleiche wie bei Veranstaltungen. Wenn im Publikum jemand einfach hart rechts ist und man sich sagt, ja, naja, ist für, also ne, den halten wir schon noch aus oder so. Das ist ein Problem für alle die für die eine unmittelbare Bedrohung darstellt.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was dann in Kreisen, wo alle weiß sind und aus anderen Gründen vielleicht nicht unbedingt in die Zielgruppe von Nazis gehören, nicht reflektieren und nicht verstehen.
Ja.
Und man das so als viel zu spät reagiert wird auf den solchen Situationen.
Und man das so ein bisschen als theoretisches Problem wahrnimmt. Also, aber wie real und praktisch die
Gefahr
ist. Wir
müssen es nur ignorieren.
Ja, genau.
Wir müssen es nur ignorieren, um die Situation zu überstehen. Ja,
genau.
Das ist die größte Gefahr erstmal.
Oder einen Hashtag Nazis raus.
Ja, wohin?
Ja, so, also, nee, wirklich, ich habe manchmal echt so Punkte da, wo ich so richtig wütend werde einfach. Ja. Ne, weil ich immer das Gefühl habe, dass man sich mit zu wenig zufrieden gibt einfach so. Und ich will jetzt gar nicht intensiv über diesen Hashtag reden oder so, aber ich habe das Gefühl, dass man oft irgendwie denkt, man hat ein Statement gebracht, weil man bei Twitter gesagt hat, Nazis raus und ja, we all don't want Nazis dort mehrheitlich in dieser Bubble so. But that's not the major point einfach so, ne? Und der Nazi, ich wollte jetzt Nazi Harald sagen, keine Ahnung warum,
Harald.
Ich kenne keinen Harald so. Aber das wird ihn nicht abschrecken, so, ne? Weil wir uns gegenseitig beklatschen und sagen, wir finden irgendwie Nazis scheiße oder so ein Scheiß. So, jetzt driftet es in andere Richtungen ab, aber keine Ahnung, in solchen Momenten habe ich dann so Impulse von, es ist nicht genug, das zu sagen. Und ich weiß, dass viele Menschen, die sowas Schreiben auch mehr tun, als nur das zu tun. Aber einige Menschen geben sich heutzutage, glaube ich, in unserer Gesellschaft damit zufrieden, theoretisch sich zu positionieren, real, aktiv das weniger zu tun, so quasi.
Ja, und es, also wenn man sich lange genug mit diesen Debatten auseinandersetzt, dann, finde ich, erkennt man sehr schnell Parallelen zu jeder Debatte, die davor verlief. Und das ist zum Beispiel in der Analyse, geht es immer auf Personen statt auf Strukturen. Es geht auf einzelne Organisationen. Dann, jetzt setzt man sich ganz viel mit QAnon auseinander. Man setzt sich vielleicht nochmal mit Reichsbürgerinnen auseinander. Man setzt sich mit Attila Hildmann auseinander. Also mit einzelnen Personen und Organisationen statt der Struktur insgesamt mit Verschwörungsideologien und Erzählungen sich auseinanderzusetzen. Zum Beispiel und mit Rassismus auseinanderzusetzen und mit Klassismus und all sowas auseinanderzusetzen. Das ist so der eine Fehler, der immer wieder kommt. Wir werden jetzt viele Beiträge über einzelne Organisationen, die dort waren, lesen, anstatt das große Ganze auch mal zu betrachten. Und das andere ist dann in der politischen Aussage, die einfach zu oft, also reduziert ist auf dieses Nazis raus, Rassismus hat hier keinen Platz.
Genau.
So.
Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Doch, hat es. Deswegen haben wir ein Problem.
Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir ihn von diesem Platz verstoßen.
Ja.
Aber das tun wir nicht, indem wir ihn uns daneben stellen und sagen, es hat hier keinen Platz.
Ja, es hat hier keinen Platz. Und so. Dann fahre ich nach Hause und esse Bounty. So, und hä?
Das ist etwas, wo man sich eben, also was einem einfach auffällt nach jeder einzelnen Situation. Wir hatten das nach Hanau, nach Halle, nach allen möglichen Übergriffen, nach den Demonstrationen in den unterschiedlichen Städten. Dass es sich leider oft auf diese Standardsätze reduzieren lässt.
Und ja, und sie, also ich finde vor allem auch immer die Frage, wird eine Kontinuität gesehen? Also ich finde, das findet alles nicht losgelöst voneinander statt. So. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in politischen Räumen diese Kontinuität gar nicht so dermaßen diskutieren. Weißt du, was ich meine? Sondern man nimmt jeden Fall für sich so und analysiert ihn für sich und überlegt, was muss man für sich tun. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, in einem Gesamtkontext zu verstehen. So, also wann sind wir im Moment der Vogelperspektive drauf zu blicken und zu sagen, und deshalb brauchst du das und das und nicht jedes Mal bei jedem Vorfall, bei jeder Situation wieder bei A anzufangen zu sagen, Rassismus ächten wir, Rechtsextremismus ist schlimm, in unserer Geschichte bla und kein. So, und du denkst dir so, nein, so, ne? Wir müssen einfach weiterarbeiten quasi und immer weiter an den Strukturen sägen quasi, sie zerrütteln und irgendwie sie zu Fall bringen am Ende des Tages. Und zwar Strukturen wie rassistische, rechtsextremistische, antisemitische, menschenfeindliche Strukturen einfach so. Ne? Und ja, we got a long way to go. Wir werden euch, weil wir jetzt irgendwie schon bei 45 Minuten sind, in den nächsten Folgen auch einfach mal davon erzählen, welche Prozesse hier laufen. Ich habe morgen beispielsweise wieder einen Termin, wo ich mit dem Innenministerium über das Thema Aktionsplan gegen Rassismus spreche. Wir werden euch auch mal auf den Laufenden halten, wie das eigentlich mit unserem Antrag da, wo es um Rechtsextremismus und Rassismus ging, welche Bemühungen die Landesregierung an der Stelle schon gemacht hat. All das
wo wollen wir eben explizit auch auf Verschwörungsideologien eingegangen sind. Ne? Also ich würde alles darauf wetten, dass der Täter von Hanau wäre am Samstag mitmarschiert. Und das alleine muss einem zu denken geben, weil wer weiß, wie viele von denen wären da mitmarschiert. Der Täter von Walter Lübcke ist in Chemnitz mitmarschiert.
Genau.
Ja. Also die Leute, die dort gehen, sind einzelne Akteure potenziell dann danach. Und das im Hinterkopf behalten muss man haben, damit man diese Sachen auch bewerten kann.
Absolut. Und das war übrigens nochmal letzter Punkt vielleicht. Wir haben ja heute im Innenausschuss auch den Verfassungsschutz da gehabt und haben halt auch über zum Beispiel diese Demos dann gesprochen. Und dann haben die halt darüber, also dann hatte ich unter anderem gefragt, so ja, wie sieht es eigentlich aus? Welche Erkenntnisse haben Sie eigentlich von dem Wochenende? Wie sieht die Bedrohungslage für Schleswig-Holstein aus und so weiter? Und dann haben sie halt davon erzählt, dass sie jetzt erstmal die Auswertung in den nächsten Wochen machen werden und so weiter. Und bin auch genau auf diesen Punkt eingegangen zu sagen, dass der Täter von Walter Lübcke halt in Chemnitz mit dabei war. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, wie abgefuckt ist das, ne? Also weil für mich war, wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen, aber als wir in Chemnitz waren und da Leute halt auch mit Flaggen rumgelaufen sind, du diese Nazis gesehen hast mit weißen Rosen, die sie getragen haben, das war für mich eins der perfidesten Bilder, die ich je gesehen habe hier in Deutschland, ne? Und dann im Nachhinein, wir haben da ja mal drüber gesprochen, dass das Wetter ja auch so grau war und düster an dem Tag so, ne? Und ich finde, das war alles einfach ein so fürchterliches Bild, in welche Richtung unsere Gesellschaft sich nicht entwickeln darf, so.
Ja.
Und dann Jahre später zu hören, auf dieser fucking gleichen Demo, wo Faschos gelaufen sind, ist einer dieser Täter. Und diese Demonstrationen sind Momente, in denen Leute sich auch angestachelt fühlen. So,
was
ne?
er in seinem Geständnis dann eben auch gesagt ja. hat, dass ja. er, dass das einer der Auslöser war, ja. warum er die Tat begangen ja. hat.
So, und das ist halt genau die Frage, die man sich jetzt halt zu stellen hat. So, welche Reaktionen folgen eigentlich jetzt möglicherweise nach einem solchen Wochenende? So, ne? Mhm. Wer fühlt sich zu was angestachelt und so? Und das ist dann, und wenn wir immer wieder über die Fragen von irgendwie Sicherheitskonzepte und unsere Sicherheitsbehörden müssen gut aufgestellt werden, dann geht es genau um diese Fragen, so wie hat man das auf dem Zettel, im Blick, so haben da Vernetzungen stattgefunden, die relevant sind, so die man beobachten muss und so weiter und so fort. Wir werden das in den nächsten Wochen auf jeden Fall beobachten und begleiten.
Das macht eben diese Verschwörungserzählungen so gefährlich, weil sie oft am Ende in ihrer radikalen Form auf Notwehr hinauslaufen.
Ja.
Und genau das macht sie dann eben ja, gefährlich.
Ja. In diesem Sinne, eigentlich schließen wir den Podcast gerne immer mit Netterem. Wie zum Beispiel, was hast du mitgenommen aus der Woche?
Jetzt hast du gedacht, dass du jetzt voll den Geniestreich hast.
Ja.
Magst du anfangen?
Aus dieser Woche. Ja, es ist ja erst Mittwoch quasi. Aus der letzten Woche habe ich vielleicht mitgenommen. Genau, dazu hatte ich auch einen Instagram-Post gemacht. Mich hat letzte Woche krank aufgeregt, dass ich so Rückmeldungen, ich sag mal grob aus dem politischen Raum bekommen habe. Ich sei arrogant. Das hat mich wieder so wahnsinnig gemacht, weil ich meine, du wirst das bezeugen können, im politischen Raum gibt es nicht wenig arrogante Männer und Männer, die sehr selbstbewusst auftreten
ja.
Und das nicht immer begründet. Ist das wieder eine arrogante Aussage von mir gewesen? I don't know.
Nee,
Nein, und da, wo ich echt gedacht habe, mich hat das so wütend gemacht einfach, ne? Dass man das so schnell unterstellt bekommt oder ja, man das gerade Frauen auch einfach unterstellt. So, und dass ich mir einfach gedacht habe, so fuck it einfach. Dann soll man mir unterstellen, ich bin arrogant, nur weil ich meinen Punkt mache. Dann ist das so.
Ja, und das ist aber, finde ich, auch etwas, was man grundsätzlich beherzigen kann. Also wenn jemand einem ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gutes Verhältnis zu sich selbst ist erstmal etwas sehr, sehr Gesundes und sehr Gutes und das ist etwas, was einem in vielen gesellschaftlichen Gruppen erstmal sehr ausgeredet wird.
Mhm.
Und das ist das größere Problem, als selbstbewusste Leute zu haben. Problem ist, wenn das dazu führt, dass sie andere herabwürdigen
ja.
würden oder so.
Ja.
Dann, finde ich, muss man
ja.
drüber sprechen. Aber Selbstbewusstsein finde ich erstmal eine gute Sache für ein gesundes Verhältnis zu sich selbst.
Mhm. Ja.
Also das ist
ungeachtet
von der Politik,
ja.
da driften die Leute alle ab, so
ja.
auch man, ich auch und so, keine Ahnung was, aber grundsätzlich erstmal für alle Menschen, die so mithören und so, ne, lasst euch
ja.
da nicht irgendwie
reinreden. Lasst euch nichts erzählen.
Genau, lasst euch nicht ärgern.
Gerade wenn ihr eine Frau seid, jung seid,
richtig.
Black seid,
ich
don't let them tell you anything.
Hab irgendwie wenig mitgenommen, weil ich mich momentan sehr viel auch wieder mit dem Haushalt auseinandersetze. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Morgen diese Anhörung, damit habe ich mich viel auseinandergesetzt. Ich habe mich viel mit unserer Finanzministerin darüber unterhalten. Im Laufe des Septembers werden wir eine Steuerschätzung bekommen, die ein bisschen einschätzt, wo wir stehen. Darauf werde ich hier im Podcast auch noch eingehen. Und deswegen nehme ich eigentlich eher eine Sorge mit, dass uns die Krise in der Frage, was kann der Staat leisten, noch sehr stark treffen kann. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wie stark. Und dass wir da höllisch aufpassen müssen, auf wessen Kosten dieses Treffen passiert. Weil wir haben in den letzten Monaten sehr viel Vermögen und Erbe gesichert. Das muss man einfach sagen, dadurch, dass man ganz viele Unternehmen gerettet hat. Und es gibt Menschen, die einfach in diesem Land wahnsinnig viel Vermögen haben. Und ich finde, die müssen dann stärker zur Verantwortung gezogen werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob einem dafür die Chuzpe hat in diesem Land. Deswegen, das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Eine gewisse Schwermut, was diese Lage angeht.
Wir werden nicht jünger, ne?
Richtig.
Super, in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns.
Genau. Und schreibt uns Feedback.
Bis dann. Ciao.